Wir sind mitten im Advent und ich finde es spannend. Ich habe aufgrund dessen, wie Gott mich für Pfingsten geführt hatte, mit der Predigtreihe begonnen, Gottes Geist Raum geben. Und jetzt nähern wir uns Weihnachten und im Advent kommt jetzt diese Predigtreihe so langsam zum Ende. Ich dachte eigentlich, dass ich heute den Abschluss mache. Jetzt hat Gott es aber so geführt, dass ich durch das Tauschen mit dem Rainer noch nächsten Sonntag das, was heute alles so viel gewesen wäre, dass es hier nicht reingepasst hat, dass ich dann nächsten Sonntag nochmal Fortsetzung machen kann. Also, unsere Predigtreihe nähert sich ihrem Ende entgegen. Gottes Geist Raum geben. Das Thema für heute heißt durch gesunde Unterordnung. Es geht um Unterordnung. Und ja, es ist ein wichtiges Thema für unser Verhältnis zu Gott und für das, wie viel Raum Gottes Geist in unserem Leben haben kann. Weil das ein herausforderndes Thema ist, möchte ich mit einer kleinen Umfrage beginnen. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr seid alles potenzielle Umfrageteilnehmer. Jeder kann, keiner muss. Jetzt überlegt mal kurz, wer von euch ordnet sich gerne unter? Also lässt jemand anderen bestimmen oder fügt sich oder tut, was von ihm verlangt wird? Wer macht es gerne? Also wer möchte, der kann jetzt gerne mal die Hand heben. Zwei Meldungen sehe ich. Ah, kommen noch 3, 4, 5. Ah, so ein paar kommen dazu. Okay, gut. Jetzt die andere Frage. Wer ordnet sich nicht so gern unter? Also wer möchte lieber selbst bestimmen, sein eigener Herr sein und sich nicht so sehr nach anderen richten müssen? Da gehen die Hände schneller hoch und es sind mehr Hände, die hochgehen. So, ich habe mich jetzt nicht beteiligt bei der Umfrage. Also ich muss sagen, ich bin auch lieber frei und ungebunden. Warum ist eigentlich Unterordnung so ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit dem Glauben an Gott? Gott ist die höchste Autorität über allem. Gott steht über allem. Und weil Gott über allem steht, ist Unterordnung unter Gott die einzig gesunde, die einzig angemessene Reaktion auf Gott und wie er ist. Auf Gottes Größe, seine Überlegenheit, also überlegener geht's nicht, seine Erhabenheit, erhabener geht's nicht, seine Macht, mächtiger geht's nicht, seine Weisheit, seine Power, seine Heiligkeit, das ist alles bei Gott im Maximum vorhanden. Und wir Menschen, wir können in keinster Weise, wirklich, wirklich keinster Weise, irgendwie mit Gott konkurrieren oder mit ihm streiten, rechten, über ihn bestimmen, über ihn verfügen. Also bezüglich der Wertigkeit, der Wichtigkeit, der Bedeutung Gottes, da stehen wir als Menschen komplett unter ihm. Wir brauchen ihn, wir sind auf ihn angewiesen, wir sind abhängig von Gott. So rum stimmt die Rechnung. Aber er ist nicht auf uns angewiesen, er braucht uns nicht, er ist nicht abhängig von uns. Deswegen ist, wenn wir das akzeptieren können, dass Gott über uns steht, dann ist alles in Ordnung. Also wenn wir uns unterordnen, unter Gott unterordnen, dann ist alles in Ordnung zwischen uns und Gott. Dann ist alles so im rechten Maß, dann haben wir den Stand gegenüber Gott, der uns angemessen ist, der richtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht bei den Ausführungen, die ich gerade mache. Ob ihr alles sagt, ja, dem kann ich zustimmen, genau so ist es richtig, ja, Halleluja, höre ich sogar. Es kann aber auch sein, dass es anders ist im Herzen. Dass da innerlich etwas aufbegehrt, was das nicht so gerne hören möchte, was ich gerade gesagt habe. Wo vielleicht auch Ärger kommt. Vielleicht sogar über den Prediger, der hier vorne steht. Wieso sagt er was? Wieso wählt er nicht ein anderes Thema? Es könnte sein, dass da tatsächlich ein dickeres Problem bei einem selbst verborgen ist, wenn sich solche Reaktionen einstellen. Wenn sich da etwas regt in einem, wo man sich darüber ärgert, dass Gott über einem steht, dass Gott der Mächtigere ist. Meine Hoffnung wäre, wenn es bei dir so ist, dass in deinem Herzen irgendwie was aufbegehrt, sich Ärger einstellt bei diesem Thema Unterordnung, dass in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt Gott irgendwie einen wunden Punkt in deinem Leben berühren kann, sodass es nach dem Gottesdienst anders ist. Dass wenn du das nächste Mal da was von hörst, dass es dann besser, dir besser geht. Also, ich habe jetzt übergesprochen über die Überlegenheit Gottes, der uns absolut Überlegene, und dass Unterordnung notwendig ist. Das Schöne ist, Gott ist nicht nur der maximal Überlegene, sondern er ist auch der maximal Liebevolle. Das heißt, die Unterordnung, die für uns gesund ist unter Gott, die erzwingt Gott nicht, die nötigt er uns nicht ab, sondern die kann Gott nur freiwillig von uns bekommen. Und zwar ohne irgendwelchen Zwang. Also sprich, dass wir uns Gottes Autorität gerne unterordnen. Also nicht, weil wir müssen, so zähneknirschend oder aus Angst, so mit geballter Faust in der Tasche, oh Gott, ich muss mich dir hier unterordnen, will es aber nicht, sondern wirklich gerne freiwillig. Das ist allerdings gut erst dann möglich, wenn unser Herz, unser Inneres verstanden hat, wenn es erkannt und verstanden hat, dass die Überlegenheit Gottes, wo wir niemals ranreichen, dass diese Überlegenheit Gottes überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern total gut für uns. Dass Gottes Überlegenheit sich nicht gegen uns richtet, sondern gegen die Sünde in uns oder gegen das Böse in dieser Welt. Woher kann es kommen, dass wir Probleme mit Unterordnung haben, Unterordnung gegenüber Gott? Es kann einfach nur damit zusammenhängen, wenn man schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, wo Menschen überlegen waren. In der Psychologie haben sie herausgefunden, wir Menschen, wir lernen am Modell. Also das, was wir sehen, was wir erleben, das prägt uns. Preisfrage, wo erleben wir Menschen zuerst maximale Überlegenheit? Erleben wir es bei Gott oder woanders? Wie bitte? Bei den Eltern, genau. Bei den Eltern erleben wir als kleine Wesen, die zur Welt kommen, die so nach und nach anfangen zu verstehen, was passiert hier im Leben, da erleben wir maximale Überlegenheit. Ne? Die Eltern packen in den Kinderwagen, holen uns raus. Jo, gut, man kann halt ein bisschen schreien, ein bisschen strampeln, aber wenn die Eltern wollen, versetzen sie uns von da nach da. Gott ist unsichtbar. Seine Überlegenheit, die teilt sich erst so nach und nach dann mit. Am Anfang erleben wir sie bei unseren Eltern. Und wenn wir jetzt die Überlegenheit unserer Eltern, wenn wir in dieser Überlegenheit keine Liebe erfahren, keine Liebe erleben, dann wird diese Überlegenheit für uns zu einem Problem. Dann fühlen wir uns gegängelt, bevormundet. Und dann gibt es verschiedene Reaktionen, die man dann damit umgehen kann. Es gibt die Möglichkeit, sich dagegen aufzubäumen, aufzulehnen. Das führt dann oft zu Grenzüberschreitungen, die dann vielleicht auch ungesund sind, dass man übers Ziel hinausschießt, am liebsten dann die Eltern umbringen würde, vielleicht, zumindest innerlich. Oder es kann auch in die andere Richtung gehen, dass es in die Unterwürfigkeit führt, dass man ängstlich gehorsam wird, ja nichts falsch machen möchte, dass man vielleicht auch in Doppelleben reinkommt, weil man möchte ja nichts falsch machen, man möchte ja nicht die Liebe der Eltern verlieren, aber möchte doch den eigenen Impulsen folgen und so weiter. Oder es gibt auch Leute, die geben komplett alle eigenen Impulse auf, werden apathisch, funktionieren nur noch und das eigene ihres Willens, das bleibt dann auf der Strecke. Ein Kind, das die Überlegenheit seiner Eltern erlebt, durchdrungen von Liebe, das wird das ganz anders verarbeiten und ganz anders einordnen. Es wird sich geborgen fühlen. Wow, mein Vati, der ist der Beste, der haut mich raus, wenn es Probleme gibt. Der steht hinter mir, wenn ich Probleme mache. Und ich spüre trotzdem, aber ja, er ist eine Autorität. Es gibt mir Sicherheit, es gibt mir Vertrauen. Und einer Übermacht, die voll Liebe durchdrungen ist, da kann ich mich gesund entfalten. Da brauche ich nicht über das Ziel hinausschießen beim Grenzenüberschreiten, sondern ich darf über Grenzen überschreiten, darf auf die Schnauze fallen, darf wieder aufstehen, darf wieder weitermachen. Das, was wir im menschlichen Miteinander erleben, wo jemand Übermacht über uns hat, sei es auch nur gefühlte Übermacht, das prägt uns dann auch in Bezug auf unser Gottesbild. Weil wir lernen am Modell erstmal, ja, wie gehen wir mit Übermacht um, was macht es mit unserer Seele? Und irgendwann, wenn wir anfangen zu begreifen, es gibt Gott, dann übertragen wir das ganz schnell auf Gott. Und weil Gott unsichtbar ist, passieren solche Übertragungsprozesse natürlich ganz, ganz rasant. Also, ging ja um die Frage, woher kann es kommen, wenn wir Probleme mit Unterordnung unter Gott haben? Also das eine ist unsere Prägung. Es kann aber auch ganz anders sein, nämlich, und es ist nach biblischer Auskunft sogar wahrscheinlich, dass wir auch ein Herz haben, das tatsächlich gegen Gott rebelliert, das einfach gerne aufbegehrt, sich nichts sagen lässt, niemand über sich haben will, selbst ganz oben stehen möchte, Kontrolle haben möchte, bestimmen möchte. Ich vermute mal, dass es in jedem Leben bei uns so eine Durchmischung ist aus beiden Aspekten, dass es eben dieses rebellische Herz gibt, das sündige Herz, das gegen Gott aufbegehren möchte, sich nichts reinreden lassen will, aber eben auch diese Prägung, die man mitbekommen hat. Wir sind vermutlich nicht nur Opfer unserer Prägung durch andere, sondern vermutlich steckt in jedem von uns auch etwas ganz Eigenes, was gegen Gott immer wieder aufbegehrt. Soweit die Einführung, jetzt zum Predigtext. Er steht im 1. Petrus 2, Verse 13 bis 17. Da heißt es, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. Sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Unverstand der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das Schlechte benutzen, sondern als Sklaven Gottes. Ehrt alle, liebt die Brüder und Schwestern im Glauben, fürchtet Gott, ehrt den König. Vordergründig geht es in diesem Text um die Unterordnung unter menschliche Machthaber, Leute, die Macht haben, also König, Statthalter und so weiter. Aber was ich so spannend finde bei diesem Text ist, dass darin dieselbe Struktur erkennbar wird wie bei der Unterordnung gegenüber Gott. In Vers 13 heißt es dann, ordnet euch unter. Und in Vers 16 heißt es, als Freie, also freiwillig. Unterordnung, ja, ist wichtig, ist gesund, ist notwendig, aber als Freie, nicht als Sklaven, nicht als ja, Verpflichtete, sondern als Freie. Und wenn wir dann schauen, geht es dabei, wenn wir nochmal genauer hinschauen, geht es bei dieser Unterordnung unter menschliche Einrichtung, unter menschliche Machthaber, unter menschliche Autorität auch um die Unterordnung gegenüber Gott. Wenn wir in Vers 13 hinschauen, irgendwie geht es nicht weiter. Kannst du mal weiterklicken einfach? Genau, um des Herrn willen, also die Unterordnung unter menschliche Einrichtung soll um Gottes Willen geschehen. Dann in Vers 15 ist vom Willen Gottes die Rede. Wieder eins weiter, ja. Also Gott will was erreichen, aber dazu braucht er Leute, die ihm folgen, die ihm freiwillig folgen, die sich also auch freiwillig reingeben in das, was er von uns möchte. Und dann ganz krass zugespitzt in Vers 16 bitte, kommt dieses Stichwort der Sklaven Gottes. Viele Bibelübersetzungen übersetzen es abgemildert, Knechte Gottes. Aber das griechische Wort kann man auch als Sklaven übersetzen. Und gerade in diesem Spannungsfeld als Freie und als Sklaven wird eigentlich die ganze Widersprüchlichkeit, scheinbare Widersprüchlichkeit dessen, was Gott von uns will, wunderbar deutlich. Wenn man diesen Vers hört, so Sklaven Gottes, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja froh, dass ich nicht als Sklave aufgewachsen bin. Ich finde, es klingt erstmal ganz, ganz schlimm. Das Schöne ist, Sklaven Gottes werden können wir nur freiwillig. Das ist etwas, das kann man nur freiwillig sein. In dem Moment, wo ich kein Sklave Gottes mehr sein will, bin ich es auch nicht mehr, weil Gott meinen Willen respektiert. Und Sklave hört sich schlimm an, ist aber gar nicht so schlimm, wenn es ein guter Herr ist und man dann sein Sklave sein darf, dann sorgt er für einen, dann schützt er einen und dann gibt er einem auch die Freiräume, die man braucht. Im Grunde heißt es nur Sklave Gottes sein, ganz Gott gehören. Ich will Sklave Gottes sein, ich will ganz Gott gehören, weil ich bei Gott besser aufgehoben bin als bei mir selber. Deswegen ist mir es wichtiger, ihm zu gehören als mir selber. Das ist mit Sklave Gottes sein gemeint. Dann gibt es noch so einen anderen schwierigen Vers, den Vers 13. Vers 13, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter. Ein echter Gruselvers, wenn man an die deutsche Vergangenheit denkt. Ja? Was ist im Nazireich passiert? Solche Bibelworte, die sind brandgefährlich, wenn die in die falschen Hände und die falschen Münder kommen. Wenn Machthaber sich solcher Bibelworte bedienen und es dann Gläubige gibt, die sagen, ja, steht in der Bibel, deswegen muss ich das so glauben. Ah ja, und dann können die sofort Macht ausüben, können sagen, hier, jetzt orte dich menschlicher Einrichtung unter. Ich bin der Chef, ich bin der Diktator, ich bin der vielleicht von Gott ja erwählte Diktator, so wie es bei Hitler ja propagiert wurde. Oder ich bin der von Gott erwählte Gemeindeleiter, der von Gott erwählte Pastor, der von Gott erwählte Elternteil. Und weil ich jetzt hier das will, musst du gehorchen, Kind und so weiter. Oder der Arbeitgeber, kann auch ein christlicher Arbeitgeber sein und so weiter. Das Gute an diesem Text finde ich, wenn wir schauen, dann sehen wir nämlich an diesen Stellen, die ich gelb markiert habe, es geht um des Herrn Willen, es geht um den Willen Gottes, es geht darum, dass wir Sklaven Gottes sind. Und das relativiert diese Aussage aller menschlichen Einrichtung. Wenn wir uns zum Beispiel Apostelgeschichte 4,5 anschauen, die beiden Kapitel, könnt ihr ja zu Hause machen. Petrus und die ersten Christen verkündigen Jesus als den Auferstandenen, berichten von ihm, was durch ihn passiert ist. Und sie kommen in Kontakt mit einer menschlichen Einrichtung, nämlich dem Hohen Rat des jüdischen Volkes. Und dieser Hohe Rat des jüdischen Volkes verbietet es ihnen, von Jesus zu berichten. Mit diesem Bibelwort müsste man sagen, jo, dann müsst ihr euch jetzt denen unterordnen, hört auf, von Jesus zu berichten. Und was sagt Petrus in der Apostelgeschichte? Was hat Gott durch seinen Geist in ihm wachgerufen? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Unterordnung, von der im Bibeltext die Rede ist, die muss immer eingebettet sein in den Willen Gottes, in seine Werte, in das, was ihm wichtig ist. Es gilt übrigens auch für die Schwesterstelle von diesem Text in Römer 13, Verse 1 bis 7. Hier im Petrusbrief an dieser Stelle ist ganz klar im Fokus ein Staat, eine menschliche Einrichtung, die das Gute fördert und die das Böse eindämmt. Das ist kompatibel zu den Werten Gottes, das passt. Insofern hoffe ich, dass euch das jetzt nicht zu sehr blockiert, was ihr über den Missbrauch von Macht vielleicht vor Augen habt jetzt. Hier in diesem Text geht es darum, und das sieht man auch in den Versen davor, Menschen sollen erkennen können, wie gut Gott ist. Und wenn irgendwann Jesus wiederkommt, dass sie dadurch nicht in die Verzweiflung gestürzt werden, sondern Gott loben und preisen können. Dass ihre Herzen sich für Gott öffnen und sie erkennen, wer ist der wahre, der lebendige Gott. Es ist der Gott, der sich in Jesus Christus, seiner ganzen Schöpfung, offenbart hat. Das sollen die Menschen erkennen können. Und dazu soll das Verhalten der Sklaven Gottes, der freiwilligen Sklaven Gottes dienen. Wenn wir uns in den gesellschaftlichen Strukturen nicht einfügen als Christen, uns da auch nicht den Machthabenden in einer gesunden Art und Weise unterordnen, dann kann das dem Zeugnis für Gott in dieser Welt schaden. Und dann sind die Leute berechtigt, sagen, ja, ihr wollt Christen sein? Ja? Ihr meint, ihr werdet was Besseres, aber ihr bescheißt das Finanzamt auf die gleiche Art und Weise wie wir. Dann wird der Unverstand der Unverständigen nicht zum Schweigen gebracht, sondern die kriegen Wasser auf ihre Mühlen. Na, habe ich es doch gewusst, da kann ja nichts dran sein, so wie die ihren Glauben leben. Petrus sagt es uns hier, die Freiheit, die wir als Sklaven Christi haben, die sollen wir nicht als Deckmantel dafür gebrauchen, ja, für das Schlechte, das ja auch in uns ist. Ja. Wenn ich das Finanzamt betrügen möchte und einfach so machen möchte, wie es jeder macht, macht ja jeder, ja, dann heißt eigentlich die Botschaft, ich vertraue meiner betrügerischen Vorsorge, indem ich das Finanzamt beschummel oder betrüge, mehr als Gott, dass er mich versorgen wird. Das wird den Unverstand der Unverständigen nicht zum Schweigen bringen, sondern es wird sagen, ja, die sind ja auch nicht besser. Mangelnde Unterordnung unter Gott und unter das, was Gott von uns möchte, vielleicht auch gerade in den gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben, wo wir uns dann auch rausschlawinern, das nimmt Gottes Geist in unserem Leben Raum weg. Wie können wir gesunde Unterordnung lernen? Der Schwerpunkt liegt jetzt auf gesunder Unterordnung. Wie können wir gesunde Unterordnung lernen unter Gott und unter das, was Gott möchte? Von meinem Leben her kann ich sagen, sich Gottes Herausforderungen stellen, denn das ganze Leben ist voll von Herausforderungen. Ich habe ja schon das Finanzamt erwähnt, es kann auch die Partnerschaft sein, Arbeitsplatz, Gemeinde. Überall haben wir mit menschlichen Autoritäten zu tun, mit denen wir in Konflikt geraten können. Und wo da immer die Frage ist, ja, wie gehe ich damit um? Da möchte ich jetzt ein sehr persönliches Beispiel mit euch teilen. Gott hat mich mal mit einem Therapeuten zusammengeführt. Da ging es um ganz andere Sachen, aber es hat trotzdem mit diesem Thema enorm zu tun bekommen. Denn zuerst musste ich bei diesem Therapeuten Selbstbehauptung lernen. Dieser Mann war extrem stark in seiner Persönlichkeit. Er war dominant, mein Therapeut, er war überhaupt nicht feinfühlig, einfühlsam. Und ich habe gemerkt, dass es mir ganz oft so ging, mein eigentliches Anliegen, warum ich da in der Therapie bin, das bringe ich gar nicht rüber. Der hat so sein Programm, seine Sichtweise von mir und von der Welt und so weiter. Und das hat so viel Raum eingenommen. Und ich musste wirklich lernen, meinen Fragen Gehör zu verschaffen, meine Anliegen wirklich durchzuboxen. Das war ein echter Kampfplatz. Ich musste raus aus diesem Denken, er ist der Therapeut, er ist richtig und ich bin der Patient, ich bin falsch. Vielleicht kennt ihr das auch von Arztbesuchen, die Halbgötter in Weiß. Ja? Da sind sie und sie haben immer recht. Oder der Professor an der Uni, der Lehrer in der Schule, der Polizist, der mir gerade einen Strafzettel verpasst. Der Finanzbeamte, der mit mir über die Steuererklärung spricht, Jugendpastor und was weiß ich wie. Wir stehen immer in der Gefahr, Menschen auf den Sockel zu heben aufgrund ihrer Rolle, ihrer Funktion oder ihres Habitus, mit dem sie auftreten. Und das war das eine, was Gott mir in meiner Therapie so nebenbei beigebracht hat, was gar nicht der Fokus war, nämlich Selbstbehauptung lernen. Im Grunde eine gesunde Art von Rebellion. Sich nicht ungesund beugen, wo es gar nicht angesagt ist. Und das Witzige war, gleichzeitig musste ich in der Therapie aber auch gesunde Unterordnung lernen. Ich bin ja als Pastor ausgebildet worden, auch im Bereich Seelsorge, da hat man mir beigebracht, wie sollen Gespräche geführt werden. Und alles, was ich da mit diesem Therapeuten erlebt habe, das hat dem Ganzen Hohn geschlagen. Also ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, der kann nicht zuhören, der kann nicht aufnehmen, was ich habe. Sein ganzes eigenes ist ihm wichtiger als irgendwo meins, so kam mir das vor. Meine Erwartungen an Therapie, meine Vorstellung von Therapie, meine Bedürfnisse als ein Leidtragender, das hat alles kollidiert, das hat nicht funktioniert. Und ich habe irgendwann, im Rückblick habe ich gesehen, wie oft ich mich über ihn gestellt habe. Ich weiß, wie Therapie geht, ich weiß, wie es richtig sein müsste und so weiter. Und dass ich im Grunde auch auf der anderen Seite in mir dann festgestellt habe, ich habe mich für den Richtigen gehalten und ihn für den Falschen. Und es war so eine ganz komische Verzwirbeltheit ineinander. Auf der einen Seite eher so der Halbgott in Weiß und ich bin klein und doof. Und auf der anderen Seite stelle ich mich über ihn und mache ihn dann klein und doof. Ja? Und in diesem Wechselspiel hat es letztlich bei mir stattgefunden. Und es war ein längerer Weg, wo wir uns immer wieder ordentlich gefetzt haben, mein Therapeut und ich. Aber wo ich mir nach und nach gemerkt habe, so wie er mit mir umgegangen ist, dann doch, dass er nicht mein Feind ist, auch wenn sich das extrem feindlich angefühlt hat oft. Und dass er tatsächlich mehr Ahnung hat, was Therapie betrifft, als ich. Und ihn wirklich in seiner Rolle, in seiner Verantwortung für mich anzuerkennen. Da wirklich, dass da Vertrauen gewachsen ist, bei mir so schrittweise mehr und mehr, dass ich ihm die Kontrolle über den Prozess meiner Therapie immer mehr überlassen konnte. Mich wirklich seiner Professionalität anvertrauen konnte. War ein Prozess, der ging über viele Jahre. Aber er war gut. Und er hat eine interessante Folgeerscheinung gehabt, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Zum Beispiel bezüglich meiner älteren Schwester. Unterordnung unter meine ältere Schwester ging früher gar nicht. Immer wenn ich das so erahnt habe, meine Schwester wird sich das jetzt wünschen, dass ich mich ihr unterordne. Sie ist ja die 2,5 Jahre ältere. Wieso? Wir sind doch auf Augenhöhe und kämpfen. Und Gott hat es als Auswirkung dann dieses Klärungsprozesses in meiner Therapie dann geschenkt, dass ich irgendwann richtig froh und dankbar sein konnte, eine ältere Schwester zu haben, die mir vor der Nase gesessen hat und die mir im Grunde viel mehr Raum im Leben eröffnet hat, in das ich als Kleiner hineingewachsen bin, als dass sie mir Raum weggenommen hat. Dazu hat es aber wirklich viele Jahrzehnte gebraucht, um aus diesen Rivalitätskämpfen mit der älteren Schwester rauszukommen, hin in ein wirklich gutes Miteinander. Deswegen würde ich den Vers 17 auch jetzt für mich so füllen können, ehrt alle, auch ältere Schwestern, ehrt sie als freie Sklaven Gottes. Und ich habe auch festgestellt, trotz dieser Fortschritte, die ich da durch die Therapie gemacht habe, was auch mit meiner Schwester sich positiv entwickelt hat, dass es kein Automatismus ist, sondern dass das, was man gelernt hat, dass man es in jedem neuen Autoritätsverhältnis, in dem man steht, wieder neu durchbuchstabieren muss. Ich kriege ja einiges über die Flüchtlingsarbeit mit, kriege dann mit, wie Ämter entscheiden, dann sind wir bei menschlichen Einrichtungen. Wie in Ämtern herzlos über menschliche Schicksale entschieden wird, dann bäumt sich's in mir auf, dann möchte ich am liebsten die Ämter alle einkassieren und sagen, Leute, lasst es.
was ist dann in meinem Herzen? Kann ich dann die Beamten, die Sachbearbeiter ehren? Ehrt alle? Kann ich sie ehren und anerkennen in ihrer Rolle als Entscheidungsträger jetzt in dieser Situation, dem ein Chef im Nacken sitzt und der irgendwie jetzt dann auch doch vielleicht versucht, dem Mensch gerecht zu werden, aber irgendwie und ja, das ist so schwierig. Und ich habe gemerkt, an der Stelle, wo Gott mein Herz dann plötzlich berührt hat und ich rausgekommen bin aus dieser Anklage, aus dieser Verurteilung, dieses blöden Sachbearbeiters, der einfach so unmenschlich da agiert, wie eine Maschine, einfach nur Gesetze erfüllt. Als ich aus diesem Vorwurf rausgekommen bin, konnte ich zusammen mit meiner Frau ganz anders für die Sachbearbeiter beten. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich liege nicht mehr im Clinch mit Gott, sondern ich finde hinein in eine gesunde Unterordnung. Und ich kann den Sachbearbeiter wirklich vor den Thron Gottes bringen und sagen, Herr, erbarm dich über ihn. Hilf, dass er in seiner Situation, in diesem Spannungsfeld, in dem er vielleicht selber steht, gute Entscheidungen treffen kann. Und ich will dir auch den Flüchtling anvertrauen, dass das, was dieser Sachbearbeiter entscheidet, dass das auch ja, in deine Gnade eingehüllt ist, mit dem, was für den Flüchtling draus werden wird. Ich kann nicht die Welt retten, indem ich jetzt genau weiß, was richtig ist für den Sachbearbeiter, für den Flüchtling, für das ganze Komplexe. Aber ich kann Gottes Geist Raum geben, indem ich mich nicht zum Richter aufspiele und überhebe über jemanden, der es vielleicht auch nur nach bestem Wissen und Gewissen tut, sondern wirklich sagen, Gott, erbarme dich über ihn, erbarme dich auch über mich und gut ist. Wir feiern Advent. Advent heißt Ankunft. Ankunft meint im Rückblick das Kommen von Jesus in diese Welt. Und jetzt ganz kurz zugespitzt, was ist durch das Kommen von Jesus in unsere Welt passiert? Da ist Gott, der maximal Überlegene, hineingekommen in seine Welt, ist schwach und hilflos geworden, hat sich verwundbar gemacht. Der maximal Überlegene. Der hat die ungesunde Auflehnung von uns Menschen ihm gegenüber auf sich genommen, hat sich davon voll in sein Herz treffen lassen und ist am Kreuz dafür gestorben. Und dafür möchte ich jetzt noch ein Bibelwort, ein paar Verse weiterlesen aus 1. Petrus 2, Vers 24. Jesus selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wir brauchen nicht mehr die Überlegenheit Gottes fürchten. Wir brauchen sie nicht bekämpfen. Und wenn wir uns dagegen auflehnen, unsere Fehler, unsere ungesunde Auflehnung gegen Gott, die hat Gott uns in Jesus bereits vergeben. Das ist Fakt. Das gilt ein für allemal, an allen Stellen des Universums, für alle Zeiten. Deswegen sind wir eingeladen, zu Gott zu kommen, wenn wir dann auch jetzt in der Zeit des Lobpreises gehen und dann in das Abendmahl, dass wir an seinen Wunden heil werden können und dass wir bei ihm gesunde Unterordnung lernen können, damit Gottes Geist in unseren Herzen immer mehr Raum bekommen kann zu seiner Ehre und zu seinem Lob. Amen.